1960 wurde das NFL-Team, über das wir heute sprechen, in Dallas gegründet. Und wir sprechen hier nicht von den Dallas Cowboys, sondern von den Chiefs. Damals noch als Dallas Texans bekannt. Am 22. Mai 1963 entschloss sich dann Gründer Lamar Hunt, mit seiner Franchise nach Kansas City zu ziehen. Das war die Geburtsstunde der Kansas City Chiefs. Heute zu Gast bei mir, ihr kennt ihn alle, die Berlin-Adler-Legende, der RAN-NFL-Experte und Graf Zahl Roman Motzkos.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wir machen jetzt mal eine Runde Chiefs heute. Da gibt es ja viel zu besprechen. Und ich denke, wir reisen erstmal in die Vergangenheit und sprechen über die Geschichte, der Chiefs. Danach schauen wir mal auf die letzte Saison und dann, was die Zukunft bringt. Denn ohne der wohl zwei wichtigsten Leistungsspieler der Chiefs, Tyreek Hill und Tyrann Mathieu, sind da jetzt ab nächster Saison nicht mehr mit dabei. Aber kommen wir erstmal zur Entstehung. Kannst du da was zu sagen, Roman?
Ja, das ist ganz interessant. Also die Kansas City Chiefs sind, wie du schon gesagt hast, 1960 eigentlich in Dallas gegründet worden. Hat den Hintergrund, dass Lamar Hunt in der Gegend sozusagen eigentlich auch gelebt hat. Was ganz witzig ist, die Familie Hunt ist schon seit ja fast 100 Jahren eine der reichsten Familien in den USA. Sie haben eigentlich davon Glück gehabt oder partizipiert, dass der Großvater sozusagen von Lamar Hunt bzw. von Clark Hunt, der heute ja der Besitzer ist, Harrelson Lafayette Hunt, dass der nämlich ein bisschen ein Gambler war. Der hat eigentlich in Arkansas eine Farm gehabt und hatte Baumwolle gezüchtet bzw. angebaut. Und da lief das alles nicht so richtig und hat dann gesagt, na ja, okay, ich werde einfach mal ein bisschen auf All-In gehen sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Junge hat nämlich ist mit den letzten $100, die er noch hatte, nachdem seine Farm überschwemmt wurde, ist er nach New Orleans gegangen und hat gesagt, so, jetzt poker ich mal, All-In. Hat dann über $100,000 damit gewonnen. Also er hat aus den $100, die er noch hatte, $100,000 gemacht. Und hat damit, beim Pokern, genau. Und hat damit dann auch das Recht gehabt oder beziehungsweise zusätzlich noch eine Ölquelle gewonnen. Und diese Ölquelle hat gesprudelt und hat richtig viel Geld gemacht. Und dadurch wurde er relativ schnell Millionär und dann irgendwann auch mal so weit, dass er praktisch seiner Familie, und jetzt muss man mal sagen, Familie ist bei ihm wirklich groß gesprochen, der hat 15 Kinder gehabt. Und dieser H.L. Hunt hat dann quasi jedem Kind so ein bisschen was mitgegeben. Und der gute Lamar Hunt war derjenige, der schon relativ früh im Bereich Sport unterwegs war. Also der hat Football mit initiiert, der hat beim Fußball eine Hand mit drin gehabt oder einen Fuß, kann man ja auch sagen. Und Tennis war auch einer seiner großen Leidenschaften. Und er hat unter anderem auch die American Football League, also praktisch die Vorgängerliga der heutigen NFL, beziehungsweise die Parallelliga, kann man ja sagen, 1960 mit ins Leben gerufen. Unter anderem halt damals noch mit den Dallas Texans. Genau. Und wenn man das alles so zusammenzählt, dann ist doch eine ganze Menge, sagen wir mal, Zufälle zusammengekommen, die dann aber irgendwie in die richtige Richtung gegangen sind. Und Lamar Hunt war damals einer der Anschieber sozusagen, der auch von der AFL Richtung NFL Kontakte und Gespräche aufgenommen haben. Das waren ja zwei unterschiedliche Ligen damals. Mhm. Die haben sich dann aber geeinigt, einen World Champion sozusagen auszuspielen. Und das war dann praktisch der Beginn des Super Bowls. Und die Kinder von Lamar Hunt haben auch dafür gesorgt, dass diese Trophäe quasi oder dieses Endspiel dann Super Bowl heißt. Weil es gab nämlich ein Spielzeug, das war eine Schüssel oder irgend so ein Ding, was damit gespielt wurde, ein Ball und so. Und das hieß eigentlich Super Bowl und daraus wurde dann quasi irgendwann mal Super Bowl. Und schon sind wir in der heutigen NFL.
Also kann man schon fast sagen, dass die Chiefs den Super Bowl kreiert haben. Also nicht jetzt in der Spielform, sondern vom Namen her.
Ja, das kann man durchaus sagen. Und man kann auch eigentlich dem Gründer, dem Lamar Hunt, eine ganze Menge, sagen wir mal, Kredit dafür geben, dass er dann auch dafür gesorgt hat, dass die AFL mit der NFL zusammengegangen ist. Das war ja 1970. Da gab es dann die Merger, so wie man es heute sozusagen nennt. Und daraus wurde dann die heutige National Football League. Das heißt also, die Teams der AFL sind mit in die NFL aufgegangen. Die wurden in die heutigen Divisionen dann quasi eingeteilt. Damals war es noch ein bisschen anders. Da gab es noch nicht 32 Mannschaften. Und dadurch ist dann quasi diese Conferences auch entstanden. Also die National Football Conference und die American Football Conference, die ja beide ihren Champion ausspielen. Und dann halt auch den Super Bowl ausspielen. Und die Chiefs haben damals relativ erfolgreich, gerade in den 60er Jahren gespielt. Die waren 1962, 1966 und 1969 AFL-Champion. 62 und 66 waren sie noch nicht so, sagen wir mal, durchschlagender Erfolg. Aber 1969 haben sie dann auch ihren ersten Super Bowl gewonnen. Das war Super Bowl 4 gegen die Minnesota Vikings mit 23-7. Und das war erst das zweite AFL-Team, dass ein Super Bowl gewonnen hat, nämlich die ersten beiden haben ja die Packers gewonnen und dann gab es die New York Jets, man mag es heute kaum glauben, die 1968 gegen die Baltimore Colts gewonnen haben.
Baltimore Colts, ah okay, ist auch interessant. Aber es war ja
die
auch
Colts sind ja auch ein bisschen rumgelaufen, ne? Also die sind ein bisschen
ja, stimmt. Aber es war ja auch damals so, dass die damals hießen sie Dallas Texans, sich dann damals auch das Stadion mit den Dallas Cowboys geteilt haben. Ne? Und das führte ja auch dazu, dass halt so marketingtechnisch sich die beiden dann immer so ins Gehege kamen. Da wurden ja Freikarten beim Tanken verteilt, Ballons wurden über der Stadt abgeworfen und dann hat man immer so ein Duell gehabt zwischen den Cowboys und den Texans, was er dann 1962, glaube ich, war das? Nee, das Heimspiel war das bei den Oilers. Aber das führte im Endeffekt dazu, dass der Owner gesagt hat, nein, wir wollen woanders hin.
Genau. Und dann ging es nach Kansas City.
Genau. Aber Kansas City war nicht die erste Wahl. Das war, so wie ich herausgefunden habe, wollte man nach Atlanta, Seattle oder New Orleans gehen. Oder, ich glaube, stand sogar Miami auf dem Zettel. Und dann meldete sich der Bürgermeister von Kansas City, Harold Rowe Bartle. Und dann kam da eine zum anderen zum Rollen. Und im Endeffekt kamen sie dann nach Kansas City.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, wenn ich als Besitzer eines Footballteams in einem jungen, aufstrebenden Sport, also jung im Verhältnis, ne, mir ja angucke, wo ich mein Team platziere, dann gucke ich natürlich ehrlicherweise in die großen Metropolen, also Atlanta, Miami, klar, Los Angeles, Chicago, da waren ja überall auch schon meistens Teams. Da ist natürlich, sagen wir, die Voraussetzung für viele Zuschauer, schnelle Aufmerksamkeit, großer TV-Markt, Sponsoren deutlich besser. Da haben die Oberen von Kansas City natürlich ganz gut reagiert und haben gesagt, so mein Lieber, wir wollen jetzt hier in the middle of nowhere, wollen wir jetzt eigentlich Football etablieren. Und da hat noch keiner so richtig dran geglaubt, dass das funktioniert. Aber sie haben ja recht gehabt. Und sie waren, nachdem sie ja schon 62 das Endspiel gewonnen haben, eigentlich eine Nummer in der AFL, auch wenn die noch nicht so groß war. Und sie haben ja dann gerade bis Ende der 60er Jahre, bis rein knapp Anfang der 70er, haben sie ja relativ gut mitgehalten und haben einige Erfolge gehabt. Aber dann ging es natürlich auch erstmal wieder bergab.
Gab es eine Durststrecke, ja. Man wollte ja auch eigentlich den Namen Texans beibehalten, ne?
Was sich in Kansas City aber nicht so gut macht, finde ich, ehrlich gesagt.
Ja, das lag aber auch daran, dass man irgendwie den amerikanischen Ureinwohnern, die dort in einem Land lebten, dem anerkennen wollten. Aber die Mehrheit wählt dann halt anders, ne? Weißt du,
ja.
Weißt du denn, warum die Chiefs heißen?
Ja. Ehrlich gesagt, nein.
Also
gab es wahrscheinlich eine Abstimmung.
Es gab eine Abstimmung und der Club wurde zu Ehren des Bürgermeisters, der den Verein nach Kansas holte, also Roe Bartles, und sein Spitzname war Chief. Und deshalb der Bürgermeister von Kansas City, Spitzname Chief, wurde Kansas City Chiefs.
Also, das ist ja quasi, Chief ist ja die Spitzform oder beziehungsweise Spitznickname für Häuptling. Das kann natürlich heutzutage anders bewertet werden als damals. Chief ist aber auch natürlich der Stadtchef und wie du sagst, Bürgermeister und so weiter. Es gibt ja auch ein Chief of Command und es gibt ja auch ein Chief of Staff und so weiter. Also von daher hat es ja eine sehr, sehr breite Meinung. Das ist natürlich jetzt heutzutage eher mit den amerikanischen Ureinwohnern in Verbindung gebracht wird, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man ja eigentlich dieses Dallas Texans quasi mit übernommen oder nehmen wollte und dann daraus quasi eine Symbiose gemacht hat. Nach dem Motto, der Bürgermeister hat uns geholfen, der heißt, den nennen alle Chief. Wir sind jetzt die Chiefs und sind gleichzeitig auch noch die Häuptlinge, weil eine Zeit lang ist ja da auch mal jemand auf dem Pferd durch Steinung geritten und hat dann immer einen wilden Speer im Boden gerammt. Ja. Das gab es ja auch. Also von daher, das sind so Sachen, die sich da wahrscheinlich nach und nach dann ergeben.
Ja, ich glaube,
das bekannt ist. Den genau. Tomahawk-Shock gibt es ja heute noch. Ja.
Genau, da wollte ich gerade darauf ansprechen. Den gibt es ja mittlerweile heute noch oder hat sich wahrscheinlich dann daraus entwickelt. Und also da wir auch, ich weiß ja, dass du Zahlen magst. und da ist mir auch so ein Fakt heute beim Lesen ins Auge gesprungen, und zwar die Stadt Kansas City besitzt über 200 Brunnen. Das sind die zweitmeisten der Welt, gleich nach Rom.
Oh, interessant.
Wusste ich auch nicht, war ein netter Fun Fact, den ich heute gelesen habe, weil man sich auch ein bisschen um die Stadt informiert. Auch nicht nur musikalisch, gerade wegen der Jazzmusik und dem 200 Brunnen hat die Stadt über 200 Brunnen.
Also jetzt müsste ich mal zählen und gucken, was Berlin so an Brunnen hat. Weil
ja, ich glaube, Hamburg hat sogar
mehr. Haben wir auch, aber ja. Aber okay.
Ich weiß gar nicht, wo Berlin steht mit den Brunnen.
Brunnen. Das heißt ja auch, Berlin hat mehr Brücken als Venedig. Also kann natürlich auch sein. Aber dann hat Hamburg auch noch mal ein paar mehr. Also
ich glaube, Hamburg hat die meisten Brücken.
Ja, yeah. Also das sind ja immer so Zahlen, ich glaube, die auch keiner so wirklich nachforschen kann.
Man muss dann natürlich auch definieren, was ist denn eine Brücke?
Ja, ja, genau. Aber eine andere Zahl ist interessant, dass die Familie Hunt eine der wenigen Besitzer sind, die immer noch im Besitz ihres Teams sind. Also die den Besitz sozusagen nie veräußert haben und auch nie weitergegeben haben. Da gibt es nicht so viele. Also es gibt bei den Chicago Bears die Familie Hellers. Die sind am längsten eine Franchise besitzen. Das sind nämlich seit 100 Jahren, jetzt also die gehen ins 101. Jahr. Dann gibt es die Bidwell Family. Das sind von den Arizona Cardinals. Die waren ja auch mal in Chicago gegründet worden. Die sind schon 89 Jahre. Und dann gibt es die Rooney Family. Das sind die Pittsburgh Steelers. Die haben 88 Jahre, die ja das Team schon in Besitz. Und dann kommt schon die Familie Hunt mit den Kansas City Chiefs und gleichzeitig die Familie Adams, die Tennessee Titans, früher Houston Oilers, in ihrem Besitz haben und das auch schon seit 62 Jahren. Also da sieht man mal, dass es jetzt nicht so ein Retortenteam ist, sondern wirklich eins mit sehr, sehr viel Tradition.
Genau, das habe ich auch gelesen, dass es halt wirklich so eine traditionsreiche Franchise ist. Das liegt auch daran, dass zum Beispiel seit 1972 auch nicht mehr das Logo geändert wurde. Ne? Also die haben das seit 72, ist es dasselbe Logo. Und das steht ja für, ich habe es mir aufgeschrieben, das steht für Geschwindigkeit, Stärke, Beweglichkeit, Siegeswillen und entschlossenes Streben. Und das ist jetzt 50 Jahre alt, das Logo.
Aber wenn ich mir das Logo so angucke, ist es ja irgendwie so ein Pfeilkopf.
Genau.
Ne, so würde ich das jetzt nennen. Beweglichkeit, naja, Pfeilkopf ist ganz schön starr. Aber es ist Geschwindigkeit, klar. Also wird geschossen und es hat ja gewisse Dynamik, die sie da auch haben. Ne?
Es wurde ja von Lama Hunt selbst erfunden. Und das war auch kurios. Das Logo entstand auf einer Serviette in einem Flugzeug, in dem Hunt reiste. Und später gab Hunt auch zu, dass er das von den 49ers inspiriert wurde.
Da gibt es einige Kombinationen, die die Kansas City Chiefs mit den 49ers haben. Also da kommen
wir bestimmt
gleich nochmal drauf.
Ich weiß nicht, ich hatte jetzt Joe Montana hatte ich jetzt gerade, weil das war jetzt so der nächste 49ers-Sprung. Das wusste ich auch nicht, dass er die letzten beiden Jahre bei den Chiefs verbracht hatte.
Ja, also Joe Montana war nach seiner wirklich beeindruckenden Karriere Bei den San Francisco 49ers gab es eine Situation, wie sie heute in der heutigen NFL viel öfter aufkommt, nämlich dass ein eigentlich wirklich wohlverdienter und hochdekorierter Spieler plötzlich keinen neuen Vertrag mehr bekommt. Und da gab es die Situation, dass Joe Montana da auch nicht unbedingt so wirklich zufrieden war mit der ganzen Geschichte und dann gesagt hat, na pass mal auf, dann suche ich mir was anderes. Und dann gab es halt die Gelegenheit für sie, dass sie Joe Montana nach Kansas City abgegeben haben. Und das ist eine der, sagen wir mal, Legenden, die dort eigentlich aufgekommen ist, weil er hat es sogar mal geschafft, danach sogar noch mit den Chiefs relativ erfolgreich zu spielen, wenn auch nicht so erfolgreich wie mit den 49ers. Aber er hat es immerhin geschafft, noch in die Playoffs zu kommen und auch da einigermaßen vernünftig zu spielen. Und ein zweiter First Round Overall, also der Erstrunden-Pick und der allererste, der dort von den 49ers nach San Francisco, von San Francisco nach Kansas City gegangen ist, war ein weiterer Quarterback, nämlich Alex Smith. Und der hat auch denselben Weg gegangen oder ist denselben Weg gegangen wie Joe Montana, der also auch von den Chiefs aufgenommen wurde, dort nochmal vernünftig gespielt hat. Und er war der Lehrmeister von Patrick Mahomes.
Das wusste ich noch nicht. Okay.
Ja, Buffalo, die Chiefs haben das ganz geschickt gemacht. Die hatten Alex Smith noch als Quarterback. Er war Starter. Und sie haben in dem Moment, und jetzt springen wir jetzt mal ein bisschen in der Reihenfolge nach vorne, aber sie haben halt Patrick Mahomes früh gedraftet in der ersten Runde, sind ja sogar runtergetradet dafür, dass sie ihn nehmen. Und haben viele Leute gesagt, ey, das könnt ihr nicht machen, der ist auch gar nicht so ready und er ist auch gar nicht so weit. Aber sie haben ihn ja halt auch 16 Wochen in der Saison einfach mal lernen lassen. Das heißt, also Alex Smith war der Starter, der hat die ganze Zeit gespielt in der ersten Saison von Patrick Mahomes und hat dann in der Woche 17 der Saison, lass mich gucken, ich glaube, das war die 2018er Saison eigentlich. Nee, 2017, genau. 2017 hat er dann praktisch erst das allerletzte Spiel der Saison am 31. Dezember gegen die Denver Broncos durfte dann Patrick Mahomes aufs Feld und hat dann praktisch seine Ära eingeläutet. Und ja, seitdem wissen wir alle, die jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Football verfolgt haben, wie stark Patrick Mahomes die Offense der Kansas City Chiefs gemacht hat. Also es zeigt sich auch immer wieder, es gibt Möglichkeiten, man kann also auch am Ende seiner Karriere nochmal ändern und man kann auch durchaus vernünftige Verträge noch bekommen. Die Chiefs haben zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht halt mit 49ers Quarterbacks und ich glaube, das sollte jetzt nicht unbedingt ein Fehler sein, da den ein oder anderen Auge, also nicht nur auf der Position Quarterback, mit Andy Reid dann vor allen Dingen auch weiterzugehen. Und was halt auch sehr beeindruckend ist, ist die Sache überhaupt Andy Reid, die Story. Ja. Mhm. Er ist ja einer der eigentlich so der erfolgreichste Trainer, wenn es darum geht, mit seinen Teams Siege zu erzielen. Er ist der einzige Coach der Geschichte der NFL, der mehr als 100 Siege als Head Coach mit zwei verschiedenen Teams hat. Er hat ja, bevor er nach Kansas City kam, in Philadelphia relativ erfolgreich die Franchise geführt, hat sie auch in den Super Bowl gebracht, leider nicht gewonnen, aber hat da auch schon über 100 Siege geschafft. Und das Gleiche hat er jetzt mit den Kansas City Chiefs gemacht. Und nachdem er 1999 quasi bei den Eagles angefangen hat und dann ist er 2013, also nach einer gehörig langen Zeit, ist er dann zu den Chiefs gewechselt und hat da bis auf einmal immer die Playoffs erreicht. Also 2013 hat er gleich mal die Wildcard-Runde erreicht. Okay, ist ausgeschieden. Dann waren sie nochmal in 2014 nicht so erfolgreich. Hm. Haben dort nur den zweiten Platz in der AFC West gemacht. Aber seitdem halt jedes Mal Playoffs, 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 Playoffs. Und die letzten vier Mal sogar bis in das AFC Championship Game. Und davon zweimal sogar noch bis in den Super Bowl. Also da kann man schon sagen, das ist eine sehr erfolgreiche Kombination.
Ja, Andy Reid ist ja auch, wie gesagt, also eine coole Socke, ne? Also der ist wirklich so eine Frohnatur und der hat ja den Super Bowl Einzug 2020 nicht mit einer Party, sondern einfach mit einem Cheeseburger gefeiert. Also einfach so wirklich so ein gemütlicher Buddy, mit dem man gerne mal ein Bier trinken möchte, ne? Aber ist natürlich nicht alles Gold, was glitzert, der hat ja auch viele große Tragödien überwinden müssen, ne, in seiner Laufbahn. Gerade mit seinen Kindern, die jahrelang mit Drogenproblemen zu tun hatten. Und dann starb ja auch schon früh mit 29 Jahren sein Sohn Garrett an einer Überdosis. Und das sind halt so, ja, harte das sind Tragödien, die man halt keinem wünscht, ne?
Was man ihm aber absolut zusprechen muss, ist, dass er halt ein Menschenkenner auch ist, ne? Also er hat den Umgang mit jungen Menschen auch durch diese Schicksalsschläge und auch durch nicht immer nur Harmonie quasi in seinem privaten Leben, hat er viel dazu beigetragen, Spieler auszubilden und Spieler und Coaches vor allen Dingen auszubilden. Wenn man jetzt sieht, wer alles unter ihm quasi als Assistant Coach in Philadelphia oder in Kansas City tätig war und inzwischen sogar Head Coach geworden ist. Ich nenne mal ein paar Namen. John Harbaugh, ja, der ist immer noch ein Baltimore Head Coach. Ja. Tom McDermott, ja, der ist ein Buffalo Head Coach. Matt Nagy, der war in Chicago seit 2018 schon Head Coach. David Culley, der war in Houston 2021. Brad Childress, das ist in Minnesota gewesen als Head Coach. Leslie Frazier, der ist in Buffalo und jetzt gerade war dann auch in Minnesota. Steve Spagnuolo, der ist im Moment gerade sein eigener Defense Coordinator, der war aber auch Head Coach bei den New York Jets. Pat Shurmur, der war in New York bei den Giants. Doug Peterson, beste Beispiel, der war unter ihm 2016 und war dann auch Head Coach bei den Philadelphia Eagles. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist ja auch die Kombination mit dem jetzigen General Manager Brad Veach von den Kansas City Chiefs. Das sind ja so Personen, die nicht unbedingt immer im Rampenlicht stehen. Veach wurde der 7. General Manager bei den Kansas City Chiefs und zwar erst am 10. Juli 2017. Jetzt könnte man sagen, wer ist denn Veach? Der Veach ist einer, der in Philadelphia eine ganze Weile gearbeitet hat als Scout und als Assistant und so weiter und als Player Personal Department, als Pro- und College Scout gearbeitet. Und der Mann war unter anderem auch der Personal Assistant von Andy Reid und in Philadelphia. Und dann gab es die Möglichkeit, ihn zu anzuheuern. Und dann haben die Chiefs das ganz geschickt gemacht und haben vor allen Dingen in der Zeit, wo Veach dann aktiv war, auch einiges an wirklich sehr, sehr guten Spielern geordert und gedraftet, ne? Und dann auch in der Free Agency immer wieder zugeschlagen. Also wenn man sieht, seit 2017, wer da alles in den Jahren jetzt gekommen ist, und wenn man sieht, dass da gar nicht so viele First-Round-Picks zum Beispiel da waren. Mhm. Da sind zum Beispiel Leute wie Sammy Watkins, den sie geholt haben, Anthony Hitchens, Charvarius Ward, Tyrann Mathieu, Frank Clark, Mike Rammers, Joe Tuney, das sind gerade aktuelle Spieler, die sie geholt haben, Orlando Brown. Und natürlich auch das Draften quasi von Patrick Mahomes und auch Tyreek Hill, der seine Entwicklung darunter weitergeführt hat. Mhm. Also das sind alles so eine Spieler, die wir heute alle kennen, die wir heute alle gesehen haben und die vor allen Dingen eine Entwicklung haben. Und ich glaube, deswegen spielen auch viele Spieler gerne in Kansas City. Nicht nur, weil man da gut Geld verdienen kann und weil man da relativ vernünftig leben kann wahrscheinlich, weil da wird man in Ruhe gelassen, sondern dass da halt auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Mannschaft ist und dass man auch mal bereit ist, seinen Vertrag zum Beispiel ein bisschen anzupassen und zu sagen, okay, wir machen ein Restructure von meinem Vertrag und dafür darf ich aber weiter in diesem Team spielen und kann dann eine gute Chance haben, in die Playoffs zu kommen und vielleicht sogar einen Run auf den Super Bowl zu schaffen.
Das stimmt, ja. Bloß einer wollte ja das Angebot oder hat das Angebot abgelehnt.
Du meinst Tyrann Mathieu oder Tyreek Hill?
Ich rede jetzt von Tyreek Hill.
Okay, Mathieu hat nämlich gar keins bekommen. Ja.
Nee, Mathieu hatte keins bekommen, aber der Cheater, so sagen wir mal, der hat das Angebot ja abgelehnt. Und damit haben die Chiefs ja ihren Superstar freigegeben und haben aber dann auch richtig gut was bekommen. Also von den Dolphins, wo jetzt Hill hingeht. Das waren jetzt, glaube ich, drei Picks für diesen Draft. Das war ersten Rundenpick, zweiten Runden und vierten Runden. Und nochmal zwei Picks für 2023, der vierte und sechste Rundenpick. Ohne jetzt.
Ist ordentlich.
Ich glaube, ja. Ist ordentlich, ne, für Hill. Ist allerdings.
Also ich denke auch, Das ist vernünftig. Also wenn du einen Spieler hast, der nicht mehr möchte, aus welchen Gründen auch immer, weil er sich verändern will, weil er lieber in den Süden will, weil er lieber in die schillernde Stadt von Miami möchte oder wie auch immer, dann ist es gut. Dann lass ihn ziehen, weil Reisende kannst du nicht aufhalten. Das ist erstmal ganz klar. Und wenn man sieht, was sie dafür bekommen haben, können sie vor allen Dingen, weil sie, ich glaube, Tyreek Hill ist ein guter Spieler, aber jeder Spieler ist ersetzbar. Ganz ehrlich. Und wenn du jetzt überlegst, dass er einen guten Preis erzielt hat für die Chiefs, die haben wirklich, wie du sagst, viele Picks bekommen und haben die Möglichkeit gehabt, ihn quasi heuerst zu verkaufen, dann können die Chiefs eigentlich nur profitieren, weil sie haben ja auch, sagen wir mal, Möglichkeiten, ihn zu ersetzen. Vielleicht nicht mit einer Person, aber sie haben mit Juju Smith-Schuster jemanden bekommen, der ein Veteran ist, der also auch vernünftige und vielleicht einen neuen Anreiz braucht, um wieder dahin zu kommen, wo er war. Sie haben mit Marquez Wallace-Scantling einen weiteren Wide Receiver bekommen. Sie haben mit Ronald Jones einen sehr guten Running Back dazu bekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das System Kansas City Chiefs ein bisschen sich verändern wird. Von dem sehr passlastigen System auf ein vielleicht ein bisschen mehr lauforientiertes beziehungsweise Play-Action-System. Mhm. Dass du nämlich dann mit Clyde Edwards-Helaire und mit Ronald Jones hast du zwei sehr starke Running Backs. Mal gucken, wer dann auch noch von den anderen Running Backs mit übrig bleibt, wer da noch geholt oder bleibt. Und wer dann vor allen Dingen auch gesund bleibt in dieser Variante, muss man ja auch mal dran denken, dass das nicht ganz so einfach ist. Und wenn du dann siehst, was du da an Möglichkeiten hast, du hast immer noch einen Travis Kelce. Du hast immer noch einen Patrick Mahomes. Ja, du hast auch in den Wide Receivern hast du relativ gute Jungs dabei. Ja, du hast einen Mecole Hardman, der immer ein bisschen so die dritte Rolle gespielt hat. Du hast einen Juju Smith-Schuster, du hast einen Marcus Wallace-Scantling, Josh Gordon, mal gucken, ob der nochmal so den Dreh schafft. Aber du hast halt mit Kelce und mit Blake Bell vor allen Dingen zwei Jungs, die du als Tight End auch schon eingesetzt hast, die sehr gut spielen können. Und du hast halt durch die Running Back-Situation, dass du mit Ronald Jones, mit Derek Gore und Clyde Edwards-Helaire drei Mann hast, die alle drei den Ball tragen können und vernünftig laufen und ziehen lassen können. Das ist vielleicht einfach mal eine andere Variante zu spielen. Und du hast vor allen Dingen in der vergangenen Saison, und da können wir jetzt mal vielleicht jetzt aktuell werden, eine relativ gute Offense-Line zusammengestellt. Die ist ja komplett neu gewesen. Die haben den Schritt gewagt, haben alle fünf Offense-Line-Spieler gewechselt. Die haben mit Orlando Brown und Joe Tooney zwei Veterans geholt, haben denen gesagt, so, ihr passt mal schön auf unsere junge Garde auf, ja, und haben dann ein paar Leute dazu geholt, die mit Creed Humphrey zum Beispiel als Rookie gespielt haben. Lucas Niang war auch noch nicht als Spieler so aufgetaucht. Ja. Hatte dann eine sehr, sehr gute Saison. Trey Smith hat sehr, sehr gut gespielt. Also das sind alles so eine Situation gewesen. Die haben die ersten drei, vier Spiele gebraucht, um sich einzugrooven. Und dann haben die insgesamt plus 28 Quarterback-Sacks zugelassen. Und das finde ich eine sehr beeindruckende Zahl, gerade für eine neu zusammengewürfelte Offense-Line. Wenn du das jetzt aufbaust, die haben jetzt ein ganzes Jahr zusammengespielt, die haben viel zusammengespielt, vor allen Dingen die Offense Line. Die waren sehr gesund und haben jetzt die Gelegenheit, über OTAs, über Minicamps, über Draft vielleicht nochmal einen späten Runden, Dritt-, Viert-, Fünft-Runden-Pick nochmal einen Offense-Liner, einen Talentierten zu holen. Dann sieht das sehr, sehr gut aus. Die ersten Picks, denke ich mal, werden die Chiefs auf jeden Fall in Richtung Defense investieren, weil in der Offense, ja, Hill ist weg, aber ich sehe da jetzt nicht, dass es so schlimm sein wird, dass sie den Ball nicht mehr werfen können. Dafür hast du noch genug andere Ziele.
Ja, das ist richtig. Aber Hill war ja eigentlich auch immer so für die tiefen Pässe bekannt, dass man da, wie gesagt, war also von Mahomes eine Lieblingsanspielstation für die Tiefe. Da hat man jetzt, glaube ich, keinen großen Ersatz oder braucht man auch keinen großen Ersatz, um jetzt tief zu spielen. Wie du schon sagtest, Kelce ist halt so, der fast auch mit die Slots Anspiel war für die kurzen und mittlere Distanz. Wir haben jetzt zwei andere, Valdez-Scantling mit 27 Jahren. Würde
ja, der ist ja auch schon so ein Go-To-Guy, also beziehungsweise so ein Tiefer. Ne, der ist ein Speedster, der kann, auch weil er ein bisschen größer ist, gut die Linie entlang runterlaufen. Der hast du immer eine tiefe Waffe mit ihm, das ist okay. Du kannst mit Juju Smith-Schuster kannst du vor allen Dingen gut die Medium und kurzen Pässe machen. Und wenn man sieht, dass vor allen Dingen Patrick Mahomes sich über die letzten Jahre dahin entwickelt hat, unheimlich schnell Entscheidungen zu treffen und einen sehr schnellen Release zu haben. Das heißt also, er wirft den Ball meistens so zwischen 2,3 und 2,6 Sekunden nach dem Snap. Das heißt, wenn du dann die tiefen Pässe existieren ja auf dem Playbook zwar schon, aber die meisten großen Raumgewinne sind ja entstanden, dadurch, dass Tyreek Hill und Travis Kelce viel Yards after Catch gemacht haben. Das heißt also, du siehst dann plötzlich, ja, Tyreek Hill hat wieder einen 40-Yard-Catch gemacht. Ja, davon hat er vielleicht 18 Yards gefangen und ist selber nochmal 22 Yards gelaufen. Ne? Also das sind so die Situationen, das wird vielleicht ein bisschen anders werden. Aber du kannst natürlich gerade, wenn du jetzt mal die Spieler dir zusammensammelst, du hast einen Smith-Schuster, du hast einen Kelce und du hast einen Valdes-Scantling. Wenn du die drei geschickt staffelst über Short, Middle, also Intermediate und Deep, und die dann über das Feld staffelst, dann hat der Safety schon mal ein Problem, weil er nicht weiß, wo er hinrennen muss. Und dann, wenn du sie vielleicht auch noch über eine Seite kommen lässt, also du flutest die eine Spielseite, dann hast du eine kurze, eine mittlere und eine tiefe Anspielstation und das macht die Sache für einen Quarterback sehr leicht, weil er nur eine Richtung gucken muss. Da wird natürlich, das wird ein ganz anderes Spiel für die Chiefs werden und ich bin sehr gespannt, wie Eric Bieniemy, der ja sehr wahrscheinlich bleiben wird, und auch Andy Reid, wie sie die Offense neu aufstellen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine andere Offense wird, die viel, viel schneller spielt und die auch ein bisschen lauflastiger wird. Und da wird es sehr interessant zu sehen, wie dann die Gegner darauf reagieren, weil bisher war es einfach nur, du musst Patrick Mahomes unter Kontrolle halten, damit er nicht seine beiden Lieblingsanspielstationen, Kelce und Hill, findet. Und das hat sich halt definitiv geändert.
Ich habe jetzt auch mal eine Frage von den Kansas City Chiefs German Arrowheads, also einer Facebook-Gruppe, die sich halt wirklich um die Kansas City Chiefs kümmert. Und ich glaube, du hast es gerade kurz angesprochen, Corsa Minimi oder wie er heißt.
Wer bitte? Der Eric Bieniemy, meinst du? Oder?
Ist es Corsa Bieniemy?
Ja, die Corsa Bieniemy, genau. Ja. Das ist.
Also die Frage lautet, warum wird von keiner anderen Franchise dieser auf den Headcoach-Stuhl gehievt? Oder ist
das? Also das ist. Ja. Genau, der Offense-Coordinator Eric Bieniemy wird ja schon seit Jahren gehandelt als der kommende Headcoach einer anderen Franchise. Jetzt gibt es natürlich zwei Varianten dabei. Einerseits, Bieniemy fühlt sich in Kansas City so wohl mit seinen Aufgaben und auch mit seinem Gehalt und auch mit seinen Spielern, dass er gar keinen Bock hat dazu. Dann hört er sich einfach mal die anderen Ergebnisse oder die anderen Teams an, also die Offerten sozusagen, die ihm gemacht werden. Der wird ja doch immer wieder mal interviewt für einen neuen Headcoach-Job, sagt sich dann aber am Ende des Tages, ach, weißt du, mir geht's hier gut, ich bleib hier. Andererseits kann es durchaus sein, dass er langfristig die Perspektive hat, weil Andy Reid ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, vielleicht die Sache zu beerben. Das haben wir ja auch lange Zeit in New England gesehen, dass Chase McDaniels, heißt der Chase McDaniels, glaube ich, ja, der jedenfalls McDaniels, der Offense Coordinator, lange Zeit als Nachfolger von Bill Belichick gehandelt wurde. Das geht so lange gut, solange man ihn sozusagen bei Laune halten kann. Dann heißt es dann, naja, vielleicht noch ein oder zwei Jahre, ja, läuft ja auch alles so weit, dann kannst du hier Headcoach werden. Ist nicht so schlimm, braucht man nicht umziehen, verdient noch eine Menge Geld. Dann gibt es natürlich die andere Sichtweise der Teams, die sagen, naja, Bieniemy wäre schön und gut, aber er muss dann, wenn er herkommt, auch sein gesamtes Trainerteam neu aufstellen. Er muss auch seine Philosophie hier unterbringen. Er hat dann andere Spieler zur Verfügung. Ein guter Offense-Coordinator heißt nicht, dass er automatisch auch ein guter Headcoach ist. Das hat er bisher noch nicht bewiesen, weil Bieniemy war noch nie Headcoach. Von daher kann er also noch nicht auf die Referenzen verweisen, nach dem Motto, ja, schaffe ich locker, mache ich schon, habe ich alles im Griff. Weil du hast andere Aufgaben als Headcoach. Du musst delegieren, du musst dich auch um die anderen Teile des Teams kümmern. Du musst also Entscheidungen treffen. Du musst Entscheidungen treffen gegenüber den Spielern, gegenüber den anderen Coaches. Welcher Coach ist für was zuständig? Welchen Spieler nehmen wir mit? Die Entscheidung treffen sie dann gemeinsam mit dem General Manager. Also das sind ganz, ganz andere Aufgaben. Auch im Spiel hat der Headcoach andere Aufgaben, weil es gibt nicht mehr so viele Headcoaches, die auch selber noch Plays callen, egal ob Offense oder Defense. Und die haben halt mehr so ein, ich würde sagen, man kann es vergleichen, nicht so ein operatives, operative Aufgabe, sondern die müssen mehr eine organisatorische Aufgabe machen. Das heißt, die müssen das Game, also dieses Spiel auch organisieren. Sie müssen auch mehr managen im Bereich Clock Manage und auch wer wann wie eingewechselt wird und so weiter und wen können wir denn überhaupt noch mit hochziehen und all das. Das heißt also, das andere Aufgaben. Und das hat Bieniemy bisher noch nicht bewiesen. Deswegen kann es durchaus sein, dass das Risiko für einige Mannschaften dann zu hoch war, dass sie einfach gesagt haben, ja, wir würden uns gerne anhören, aber er hat uns vielleicht nicht überzeugt, weil in diesen Gesprächen sind wir nicht dabei. Die können wir jetzt nicht wirklich auswerten. Das wird auch keiner irgendwann mal publik machen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es, da gab es ja einige Irritationen in den letzten Wochen, Monaten über Brian Flores von wegen Minderheitencoaches und so weiter. Wir werden immer nur eingeladen, damit die Regularien eingehalten werden. Das kann ich mir bei Eric Bieniemy nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass wahrscheinlich die Systemtreue und auch das Spielen in Kansas City ihm so gut gefällt, dass er selber sagt, ich will noch gar kein Headcoach werden. Und der hat ja noch ein bisschen Zeit. Der ist ja jetzt nicht der Allerälteste. Von daher kann er dann auf jeden Fall auch noch ein paar Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre als Assistant Coach oder als Offense Coordinator arbeiten. Und der Mann ist übrigens, jetzt sehe ich gerade, der ist so genauso alt wie ich. 15. August 1969 ist er geboren. Das heißt, er ist 9 Tage jünger als ich. Oh, okay. Also ich könnte auch noch ein bisschen was im Coaching machen. Der muss noch nicht Headcoach sein. Ja, wenn er Bock dazu hätte und es wirklich durchziehen würde, dann wäre es auf jeden Fall schon.
Okay. Was denkst du denn, jetzt kommt der Draft. Die haben viele Draft-Picks. Wo wird der Fokus liegen? Auf der Defense?
Ist klar. Ja, ganz klar, Defense. Die werden auf jeden Fall was im Bereich Linebacker, Outside-Linebacker oder Edge-Rusher machen müssen. Da bin ich ziemlich sicher, weil der Druck war einfach zu wenig in den letzten Jahren oder beziehungsweise im letzten Jahr. Da gab es zu wenig Quarterback-Sacks, zu wenig Hurries und so weiter. Die haben nämlich nur 31 Quarterback-Sacks gehabt. Das ist nicht wirklich viel für so eine Mannschaft. Und sie haben vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Yards kassiert. Also wenn man sieht, was die gerade in der Pass-Defense kassiert haben, das hat natürlich, ist eine Kombination aus der Quarterback, der Gegner hat zu wenig Druck bekommen und dieses Defense-Backfield hat dadurch dann auch zu viel zugelassen. Das ist relativ normal. Wenn du vorne keinen Druck machen kannst, dann ist es schwer für ein Defense-Backfield, 3, 4, 5 Sekunden zu covern. Dann ist irgendwann mal der Receiver frei. Und dann ist natürlich klar, dass du auch eine Menge Yards schlucken musst. Das wurde in der zweiten Hälfte der Saison 2021 besser. Hat auch damit zu tun, dass sie zum Beispiel Chris Jones und Frank Clark wieder weiter in die Mitte ziehen konnten, weil ja Melvin Ingram von den Pittsburgh Steelers gekommen ist. Den haben sie getradet in Woche 7 oder 8 war das gewesen. Dadurch konnten sie dann die Jungs wieder mehr in die Mitte ziehen und die haben dann wieder mehr Druck machen können. Aber das Defense Backfield hat doch einiges zugelassen. Und wenn man auch sieht, es gab ja doch einige Spiele, brauchen wir bloß an die Buffalo Bills nochmal denken, das war ja wie 12 Uhr mittags auf der Straße, ein Duell, ja, Shootout. Wer hat nachher noch eine Kugel übrig? Und da haben sie halt auch mit ein bisschen Glück gewonnen, muss man ja ehrlich sagen. Und haben halt vor allen Dingen davon gelebt, dass Hill und Kelsey ganz viel nach dem Catch immer noch machen können. Hm. Sie haben jetzt in der ersten Runde dieses Jahr sogar 2 Picks, den 29. und den 30. Dann gleich nochmal in der zweiten Runde wieder 2 Picks, den 50. und den 62. Also ich denke, in diesen 4 Picks werden 3 für die Defense draufgehen. Und zwar mindestens ein Edge-Rusher, dann vielleicht sogar noch ein Linebacker, um Nick Bolton zu unterstützen, der eine gute Leistung gebracht hat 2021, aber der braucht auch Unterstützung. Und ein oder zwei Defense Backs, weil sie haben mit Tyrann Mathieu ihren Organisator hinten im Backfield verloren. Der hat gar keinen neuen Vertrag angeboten bekommen. Und sie haben mit Chadarius Ward noch einen Starter auf der Cornerback-Position an die 49ers verloren. Also da wird eine Menge Nachholbedarf sein. Und mich würde es nicht wundern, wenn wirklich von diesen ersten vier Picks in den ersten beiden Runden mindestens drei in der Defense landen und vielleicht ein Offense-Liner noch dazu geholt wird. Aber ansonsten würde ich mich sehr stark über die Philosophie der Chiefs wundern. Aber sie haben in der dritten Runde dann auch noch mal zwei Picks. Also da ist eine Menge, was sie in den ersten drei Runden bekommen können.
Nein, die haben durch Hill wirklich gutes Paket bekommen. Aber was meinst du, warum ist Tyrann Mathieu jetzt nicht mehr dabei?
Ja, Tyrann Mathieu ist ja ein ganz besonderer Spieler. Also erstmal ist er natürlich nicht mehr der Allerjüngste. Man muss sagen, Mathieu hat auch immer wieder mal Probleme mit Schwierigkeiten, mit Verletzungen gehabt. Er ist, wenn er auf dem Feld ist, auch sowas wie, ich mag so eine Vergleiche eigentlich nicht so, aber wie so ein freier Mann, kann man sagen. Ne? Weil der hat auch von Spagnuolo und auch von seinen Defense-Coordinatoren oftmals, nicht immer, aber oftmals die Freiheit bekommen, du kannst eigentlich auf dem Feld machen, was du willst. Wir verteidigen mit 10 und du bist unser Plus 1. Und dann ist er entweder nach vorne gekommen, hat die Box verstärkt und wollte das Laufspiel damit gleich mal unterbinden, ist dann sehr oft auch im Backfield des Gegners zu sehen gewesen. Er ist aber leider nicht mehr so effektiv gewesen wie die Jahre zuvor. Ja, er ist immer noch derjenige, der die meisten Interceptions für die Chiefs gefangen hat. Aber trotzdem ist es er auch so, ja, jein. Ich möchte ihn jetzt nicht schlechter machen, als er ist. Er ist noch sehr, sehr gut. Er ist 29, ist im besten Football-Alter. Aber wenn ich sehe, dass er die letzten Jahre halt nicht so viele durchgehenden Höhepunkte gezeigt hat. Ja, er hat 6 Interceptions gehabt in der letzten Saison. Davor hat er 9 gehabt in 2020. In 2019 waren es sogar eine Pass-Deflection. Entschuldigung, das waren jetzt Wegschlagen, nicht selber Interceptions gemacht. Er hat in 2021 noch 3 gefangen. In 2020 waren es 6 und in 2019 waren es 4. Also er ist immer noch mit dabei. Aber die Anzahl seiner Tackles zum Beispiel ist auch nicht mehr so, dass du sagst, ja, er hat jetzt wunderbar hier die Leading-Position als Tackler. Aber er ist natürlich einer, der auch dadurch Lücken reißt. Also er ist eher mehr so ein Instinktspieler und nicht unbedingt ein Systemspieler. Natürlich, wenn der Coach sagt, du bleibst jetzt hinten, weil wir spielen Cover 2, wir brauchen 2 tiefe Safeties, dann macht er das. Aber er ist oftmals auch da an Stellen zu sehen gewesen, die eigentlich gar nicht unbedingt sein Bereich sind. Was helfen kann, was aber auch nicht unbedingt immer von Vorteil ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dadurch, dass er ja auch nicht sehr, sehr günstig ist, sondern seine Verträge sind ja alleine schon, dass er schon seit 2013 in der Liga ist. Das heißt also, er ist schon in dem Maximum, was ein Veteran sozusagen Minimum bekommen kann. Das ist jetzt, hört sich zwar doof an, aber ist eine Doppelung. Das heißt, der kostet mindestens pro Jahr 1 Million. Für 1 Million wird er nicht spielen. Der kriegt halt woanders auch nochmal einen richtigen Vertrag. Also ich denke mal schon, dass er irgendwo auftauchen wird, wo wir ihn gar nicht vermuten werden. Aber für die Chiefs ist es nicht so schlimm, weil sie erstmal eine Menge Draft-Potenzial haben. Und sie haben mit Justin Reed jemanden bekommen, der vielleicht nicht so die Zahlen hat, aber der auch ein sehr guter Tackler ist. Und dementsprechend kannst du dann sagen, okay, dann muss ich halt jetzt auch mal jemanden ziehen lassen, der mir sonst zu teuer wird.
Ja gut, das ist dann halt einfach eine Business-Entscheidung, ne?
Ja, ich meine, er hat 2019 einen Vertrag bekommen, 3 Jahre, 42 Millionen. Die sind jetzt rum, ja, 19, 20, 21. Du kannst davon ausgehen, wenn er bei den Chiefs hätte bleiben wollen, hätten sie ihm ein ähnliches Angebot machen müssen. Das heißt, pro Jahr mindestens 15 Millionen und das ist zu viel.
Okay. Ja, wenn du sagst, von der Leistung her ist es nicht mehr gerechtfertigt, dann ist es wahrscheinlich auch die Entscheidung der Chiefs, dass man sich da wahrscheinlich auf dem Markt woanders orientiert.
Genau, ja.
Gut, 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 gut. Ja, wie sieht denn die Zukunft, also wie gesagt, die Zukunft der Chiefs ist eigentlich, denke ich mal, gesichert.
Ja, sie ist nicht schlecht, weil man muss ja das Gesamtbild sehen der Chiefs. Also ja, du verlierst immer wieder mal 1 oder 2 Spieler. Aber man hat sie auch gesehen, in der Saison 2021 sind Covid-Ausfälle gewesen. Da war Hill da mal weg, dann war Kelce mal draußen. Und trotzdem haben sie Spiele gewonnen. Ne? Und trotzdem haben sie die Playoffs gewonnen und sind bis in das AFC Championship Game gekommen. Also die goldene Generation der Kansas City Chiefs, die ist ja immer noch relativ gut zusammen. So kann man es ja nennen. Und ich glaube auch, dass sie in den kommenden 1, 2 Jahren solange zum Beispiel so eine Frame-Spieler, ne, also so eine Rahmenspieler wie Mahomes, wie Kelce, wie eine vernünftige Offense-Line zusammenbleibt, dann hat die Offense immer noch Potenzial, Punkte zu erzielen. Und das Schöne ist, wir werden ja natürlich hier in Deutschland auch eine ganze Menge von den Chiefs mitbekommen, weil sie sind ja eins der vier Mannschaften oder eins der vier Teams, die die Marketingrechte für den deutschen Markt bekommen haben. Wir werden sie auch hier in Deutschland spielen sehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir sie dieses Jahr schon sehen, weil wir wissen ja, dass Tampa das Heimrecht hat.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die Chiefs sagen, naja, dann kommen wir nächstes Jahr nach Frankfurt und spielen lieber auch ein Heimspiel, dass wir es so ausrichten können, wie wir wollen und nicht als
Gäste.
Ja. Als Gäste der Tampa Bay Buccaneers, wo dann sich alles um Tom Brady dreht. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen warten. Aber ich weiß, und das kann ich definitiv sagen und aus dem Nähkästchen plaudern, die Chiefs sind schon in Deutschland gewesen. Sie haben sich hier schon umgeschaut. Sie haben einiges vor in Sachen deutscher Football, NFL-Markt.
Ja.
Und wir werden auch im kommenden Sommer bestimmt das ein oder andere noch von den Chiefs über deutsche Kanäle beziehungsweise über deutsche Möglichkeiten erleben. Und ich kann alle Fans der Chiefs oder alle Interessierten nur darauf hinweisen, dass das wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Preseason sein wird mit Einblicken, die man sonst nicht so hat. Und mal sehen, was da noch alles kommt. Also Es wird sich in den kommenden Wochen entscheiden, was da alles passiert und wann was passiert.
Ja, ich weiß. Die waren gerade in München, waren die Chiefs.
Genau, ja.
Ich hatte dann noch mal Kontakt mit den Chiefs, allerdings war das auch eher so eine Anfrage gewesen, ob es denn überhaupt eine Ansprechstation für Deutschland gibt.
Mhm.
Anscheinend gibt es die noch nicht. Hat man mir mitgeteilt. Also sozusagen.
Das ist schön, ich weiß, wen man bei den Chiefs ansprechen kann für Presse. Das weiß ich schon mal. Ja,
also ja, aber ich wollte halt für heute, wollte ich vielleicht noch jemanden dazu holen, der halt für den deutschen Markt zuständig ist, für unseren Podcast. Ja,
das ist noch nicht so ganz.
Ja, und genau. Da gibt es momentan leider noch nicht. Also wie gesagt, die Chiefs haben mir zurückgeschrieben. Bisher haben sie immer zurückgeschrieben. Also es ist die einzige Franchise, mit der ich wirklich auch per eBay Kontakt habe. Buccaneers, Schlagmigkeit, da kommt gar nichts zurück. Ne? Aber die Chiefs, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man denen schreibt, bekommt man auch immer eine Antwort.
Mhm.
Also bei mir war es jetzt jedenfalls so. Habe ich denen geschrieben, ja, machen Podcast mit Roman Motzkus, wahrscheinlich kennt der eine oder anderen, ist hier NFL-Kommentator bei ProSiebenMax. Aber es gibt, wie gesagt, keinen deutschsprachigen Supporter, der jetzt irgendwie
noch nicht
zum Ansprechen da ist. Nee, gibt's noch nicht.
Ja,
genau. Aber wie du schon sagtest, also die Chiefs werden auf jeden Fall nach Deutschland kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber ob es dieses Jahr mit Brady ist, das wäre natürlich der Oberklopfer. Aber ich glaube auch nicht
dran. Ja, ich bin ja mehr so ein Purist in vielen Sachen, ne? Und sage mir, ich hätte es lieber, wenn die Chiefs gegen, keine Ahnung, New Orleans Saints kommen oder sowas, ja, wo es um den Sport und um die Teams geht, um beide, und nicht, wo es darum geht, Patrick Mahomes gegen Tom Brady. Brady, allerhöchsten Respekt. Ja? Also muss ich sagen, es ist wirklich der Quarterback, der am meisten erreicht hat. Aber das ist ja kein Spiel zwischen zwei Quarterbacks, sondern es ist ja ein Spiel zwischen 11 Mann auf dem Feld. Und deswegen sehe ich das ja immer noch ein bisschen anders. Nicht diesen Hype um Brady und Giselle Bündchen, das ist mir völlig egal, mit wem der verheiratet ist, der muss auf dem Footballfeld halt seine Leistung bringen.
Genau.
Und deswegen fände ich es schöner, wenn es halt nicht ein Boulevardspiel wird, sondern es ist ein Regular-Season-Game. Also da geht es um einiges. Und deswegen fände ich es toll, wenn halt zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die sportlich herausfordernd sind und die dann auch ihre Möglichkeiten auf dem Feld wirklich so spielen, wie wir uns das vorstellen, und nicht zwei Jungs, die da auf der Coverbild der Bunte dann irgendwo rumrennen oder so.
Gerade weil es ja auch im November stattfindet, da geht es ja wahrscheinlich dann noch ein bisschen um mehr, gerade Einzug Playoffs.
Richtig.
Und allerdings ist natürlich die Kommunikation, weil man ja auch immer sagt, okay, lieber Zug Bayern München, Chiefs, da ist ja im Hintergrund bestehen da ja Beziehungen, dass man ja auch eher sagt, okay, man könnte sich das eher vorstellen, dass die Chiefs in München spielen als jetzt in Frankfurt. Wo ich dann auch denke, okay, Ich weiß jetzt nicht, die Verträge der NFL sind jetzt, glaube ich, für die nächsten 2 oder in den nächsten 4 Jahre gemacht worden.
Also es sind 4 Jahre festgelegt worden für ein deutsches Spiel. Es ist festgelegt worden, dass das erste Spiel in München stattfindet und das zweite in Frankfurt.
Genau.
Aber das ist noch nicht hundertprozentig, genau, ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass es wirklich abwechselnd ist, aber es werden 2 Spiele in Frankfurt und 2 Spiele in München sein. Was jetzt in welchem Jahr, wann, wo, wie, hängt vielleicht auch mit der Verfügbarkeit des Stadions zusammen. Das ist ja auch wieder eine Sache. Muss man sehen. Also das kann ich noch nicht sagen. Das werden wir aber spätestens, denke ich mal, im Laufe diesen Jahres dann auch erfahren.
Das wird sicherlich dann bekannt gegeben werden, ja, genau. Man muss aber auch schon sagen, dass das Interesse sehr hoch ist.
Das stimmt, ja. Also ich glaube gar nicht, wie viele Anfragen ich schon bekommen habe, ob ich was in Sachen Tickets machen kann. Kann ich hier mal gleich öffentlich sagen, nein, habe ich keine Chance, weil ich habe mit dem ganzen Ticketing überhaupt nichts zu tun. Das macht die NFL und über ihre Seiten. Deswegen ist nett, dass ihr fragt und dass ihr denkt, ich habe so viel Einfluss. Also erstmal könnte ich alleine das Stadion wahrscheinlich voll machen mit den Anfragen und außerdem keine Chance. Kann ich leider nicht
helfen. Ich habe es ja auch von der Touchdown 24 mitbekommen, dass ja auch die Akkreditierung für die Presse ja auch schon ziemlich streng ist. Also ja, da kommt also wirklich nicht jeder Hans und Hansi da rein, nur weil er einen Journalistenausweis hat, sondern es ist wirklich die Creme de la Creme, die da nur reinkommt. Und so wird es jetzt, ich sage jetzt nicht bei dem Ticketverkauf genauso sein, aber es ist natürlich limitiert. Ne? Ich glaube, ich habe da letztens bei den Tickets für den deutschen Markt, liegt glaube ich so um bei 35.000.
Ja.
Viele Tickets gehen, es sind ja auch Tickets, die, also 70.000 Plätze sind ja in einem Stadion überhaupt erstmal vorhanden. Dann muss man natürlich sehen, der amerikanische Markt kriegt natürlich auch Tickets. Ist ja nicht so, dass die 70.000 Tickets ja alle an Deutsche gehen. Gibt ja auch Dauerkartenbesitzer, die auch rüber nach Deutschland fliegen. Dann Family von den Spielern kommt bestimmt mit, die kriegen Tickets. Dann wird es wahrscheinlich auch ein VIP-Ticketing geben. Dann bekommen natürlich auch die Zweitanbieter, die dann sozusagen so ein Paket anbinden mit Hotel. Und die kriegen natürlich auch ein Kontingent. Und so wie ich das, die NFL ist da so ein bisschen klammheimlich und hält das so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Aber 35.000 Tickets gehen offiziell in den Verkauf für die deutschen Fans.
Das würde ungefähr auch die Größenordnung von London widerspiegeln. Da ist es ja ähnlich. Ne, London hat sogar noch ein bisschen mehr, weil Wembley, glaube ich, 85.000 offiziell reinpassen. Und Tottenham ist ein bisschen kleiner, aber da wird es ungefähr so sein. Und ich schätze mal, die Aufteilung der Schlüssel wird ziemlich ähnlich sein zu dem, was sie da gemacht haben. Die haben ja auch viel Erfahrung da gesammelt. Also alleine mit internationaler Presse, mit internationalem Verkauf. Und das wird jetzt dann quasi 1:1 umgesetzt auf Deutschland. Und Entschuldigung, 35.000 hört sich erstmal nicht viel an, aber man muss auch eins bedenken, die Tickets werden auch nicht sehr günstig sein. Also das ist nicht die 15 Euro Stehplatzkurve vom Fußball, nee. Sondern da, ich schätze mal, es geht bei 50, 60, 70 Euro erst los, mit nach oben offen. Vielleicht nicht so teuer wie den Super Bowl, wo das Durchschnittsticket dieses Jahr $10.000 gekostet hat. Aber es wird schon einiges sein. Und ja, der ein oder andere wird vielleicht auch auf eine Loge schielen. Da wird es natürlich in München einige Möglichkeiten geben. Frankfurt gibt es auch ein paar. Also deswegen war ja auch eine der Auswahlkriterien für die Stadien, dass es genügend Vermarktungsmöglichkeiten und auch Ticketmöglichkeiten gibt. Also ich bin mal gespannt, weil das Gute ist ja, dass München zum Beispiel ein Stadion ist, was ja ein reines Fußballstadion ist. Das heißt, ja. Du hast auch die untersten Reihen nicht direkt bis zum Spielfeldrand. Das heißt, du kannst also über die Mannschaften rüberschauen. Das heißt, du kannst auch eigentlich ein komplettes Stadion verkaufen. Ne? Du wirst da wenig Sichtbehinderung haben, außer vielleicht da, wo Kamerapositionen sind. Aber insgesamt wird das schon so sein, dass sie eine hohe Ticketanzahl da verkaufen können.
Ja, wir hatten also, ich glaube, mit dir hatte ich nicht drüber gesprochen. Und zwar hatten wir eigentlich darüber philosophiert, dass man eigentlich das genauso wie bei den Super Bowl-Karten machen müsste, dass man, wenn man dieses Jahr eine Karte bekommt für das Spiel in Deutschland, dass man dann beim nächsten Jahr nicht mehr die Möglichkeit hat, gerade weil es so wenig Tickets gibt, dass man dann ausgeschlossen ist. Wenn man sich zum Beispiel ein Ticket beim Super Bowl kauft oder man wird ja ausgelost, dann ist man ja für 5 Jahre erstmal gesperrt. Dann hat man keine Möglichkeit, außer man holte sich ganz teuer auf den Zweitmarkt, wie es ist. Die Befürchtung ist natürlich auch hier, dass nicht, ich sage mal, Football-Fans auch Karten kaufen, sondern irgendwie Hinz und Kunz, sage ich mal, und das dann teuer bei eBay anbieten für einen 3- bis 4-fachen Preis. Ja.
Also ich denke mal, die NFL wird es sogar eher andersrum machen, aus der Erfahrung aus London. Da gab es ja, dadurch, dass da immer mehrere Spiele sind, hast du ja quasi ein Season-Ticket London kaufen können. Das heißt, du hast alle 4 Spiele dann gekauft zu dem Zeitpunkt und hattest ein Vorkaufsrecht fürs nächste Jahr. So hat es die NFL in London bisher gemacht. Wenn du jetzt dann die Überzeichnung siehst, weil wenn du sagst, 35.000 Ticket ungefähr werden in den deutschen Verkauf gehen, wir haben, glaube ich, insgesamt schon 250.000 bis 350.000 oder wie viel sind es jetzt?
Also von der Anmeldung sind es 1,5 Millionen.
Ja, Interessenten, ne? Also die werden dann nochmal 500.000 abspringen, also, weil es zu teuer ist, ne? Und dann wirst du wahrscheinlich eine 20-fache Überzeichnung oder 30-fache Überzeichnung haben. Dann losen sie aus und dann werden sie auswerten, wie es funktioniert. Ich denke auch, dass gerade die Anbieter, die mit Übernachtung und Hotel und Ähnliches anbieten werden nicht ganz so viele sein wie beim Super Bowl. Weil die internationalen Gäste, die werden sich einfach sehen, dass sie auf dem Ticketmarkt, auf dem regulären Markt über Ticketmaster dann was bekommen. Und wer unbedingt möchte, hat immer eine Gelegenheit, die Sachen zu kaufen. Wobei, die Dinger sind ja personalisiert, die Tickets. Ich habe es jetzt auch beim Super Bowl selber erlebt. Ich war ja da. Du musst quasi über eine App, über Ticketholder, NFL-Ticketholder, musst du dich selber registrieren. Wenn du dann verhindert bist, dass du nicht kannst oder dass du das Ticket verkaufen möchtest, muss das über ihre Plattform quasi funktionieren. Das heißt, du musst dann die Sachen weitergeben und der Name wird dann auch weitergegeben. Das funktioniert schon, kannst du machen. Aber die wollen natürlich schon so ein bisschen verhindern, dass da so der Schwarzmarkt blüht. Also ja. Tickets über eBay werden nicht so einfach zu kaufen sein, würde ich auch nicht empfehlen, weil das, denke ich mal, da wird eine Menge Lug und Trug dabei sein. Es wird also, seriöse Anbieter werden es so machen, dass sie halt über diese NFL-Ticketholder-App gehen werden und dann eine offizielle Übertragung machen und du dafür immer noch eine Menge Geld zahlst. Also ich weiß, dass die Super Bowl-Tickets vor Ort dann zwar nicht ganz so teuer verkauft wurden wie die Jahre zuvor. Dafür war einfach die Nachfrage dann nicht hoch genug in L.A. Natürlich hast du da immer noch Leute, die sagen, ja klar, 2.500, 3.000 $ für ein Ticket zahle ich, kein Problem. Wenn du aber weißt, dass halt die Tickets immer teurer geworden sind die letzten Jahre, dann hast du damit gerade mal die Kosten gedeckt. Von daher ist es okay. Aber ich bin gespannt. Also ich weiß ja selber auch noch nicht, ob ich dabei sein werde, weil wir haben ja unsere Dienstpläne als Run Football auch erst meistens ein paar Wochen vorher. Natürlich werden sich alle auch darum prügeln, bei diesem Spiel dabei zu sein. Vielleicht machen wir auch so ein bisschen die Geschichte wie die Amerikaner am NFL Game Day, dass 2, 3 Leute werden das Spiel kommentieren und vielleicht sitzen die anderen unten in der Talkrunde und interviewen Spieler und machen Analysen vor dem Spiel, nach dem Spiel. Das weiß ich alles noch nicht, wie das passiert. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle irgendwie da sein werden. Also alle die dann für Pro 7 Max arbeiten, wollen natürlich irgendwie dabei sein.
Gerade als
man muss einfach noch, ja, weil es München ist, aber man muss natürlich bedenken, es kommen noch andere Spieler an dem Spieltag. Genau. Wenn die es geschickt machen, wird München das Frühspiel sein, um 15 Uhr Ortszeit ungefähr. Und dann haben wir um 19 Uhr noch ein Spiel und um 22 Uhr noch ein Spiel.
Aber die 19 Uhr Jungs, dann,
ne? Genau, die 19 Uhr Jungs, die haben dann ein bisschen in die Tonne gegriffen, weil die werden es definitiv nicht schaffen, vom Stadion bis zum Ende zu bleiben und dann noch das zweite Spiel zu kommentieren. Das dritte Spiel könnte es schaffen, das wäre okay. Ich bin mal gespannt. Also da müssen wir auch abwarten, wer kommt denn überhaupt, wer steht zur Verfügung, wann wird das Spiel sein, wie wird das Ganze drumherum sein, was hat ProSieben selber geplant, in welchem Umfang wird das Ganze stattfinden. Berichten wir zum Beispiel aus dem Stadion länger, als wir sonst machen wir die Pregame-Show von da und. Also das wird sehr interessant sein, auch herausfordernd für uns, was da dann passiert.
Also wir wollen es ja nicht beschreien, aber es ist ja November und du weißt ja selber, was wir sind ja noch mitten in der, ich sag jetzt mal, Pandemie. Und wer weiß, was die Politiker sich wieder ausdenken, wenn jetzt irgendwie die nächste Welle kommt. Man weiß es ja nicht, man steckt ja nicht drin. Und nachher heißt es dann, ja, ihr dürft alle wieder draußen bleiben. Ne?
Genau.
Und dann ist es halt ein Griff ins Klo. Und wir wollen es zwar nicht hoffen, dass es so weit kommt, dass wieder keine Leute ins Stadion kommen, aber das wäre natürlich für die NFL auch wieder so ein Schlag ins Gesicht, wenn dann und das wünschen wir uns ja alle nicht, gerade für die Fans und für den Football, das erste Spiel und dann ohne Zuschauer, wäre fatal.
Ja, allerdings. Also das wäre, ich glaube, wenn die Pandemie wieder so anziehen sollte und wir dann nicht vorbereitet drauf sind, das heißt also durch impftechnisch, soweit es irgendwie geht, sich zu schützen, dann wird auch die International Series nicht stattfinden, so wie es vorher 1,5 Jahren auch war, dass sie London auch gecancelt haben. Also die Amerikaner werden da nicht ins Risiko gehen, vor allen Dingen, wenn es wirklich explodieren sollte, was ich also wirklich mit drei Kreuzen und über die Schulter spucken und allem drum und dran nicht hoffe. Ja, toi, werden wir, dann wird die Saison nicht dadurch riskiert werden, einer Mannschaft, dass sie nach Übersee fliegen, sondern da werden sie schön zu Hause bleiben und dann Spiele ohne Zuschauer machen, wenn es denn überhaupt soweit ist. Also von daher, ein Spiel in Deutschland ohne Zuschauer, denke ich, wird nicht stattfinden. Dafür ist dann das Risiko für die Mannschaften zu hoch, sich im Umfeld zu infizieren.
Das lohnt sich auch nicht.
Aber ich habe den Super Bowl erlebt. Ich habe gesehen, dass es hieß auf der Karte, Maske tragen im Stadion ist vorgeschrieben. Da war nicht viel. Ich habe auch nicht gehört, dass danach L.A. in einem Superspreader-Event dann untergegangen ist. Von daher, wir sind jetzt mal optimistisch und sagen, das wird stattfinden. Und wir werden die richtigen Voraussetzungen dafür haben, dass das Spiel auch mit Zuschauern stattfinden kann und auch in voller Hütte. Auch jetzt ist ja so die Situation, dass wir hoffen, dass der Sommer uns da auch ein bisschen hilft und auch die Impfsituation vielleicht irgendwann so weit ist oder die Vorsorgeinformation so weit ist, dass wir wieder ein halbwegs normales Leben haben können.
Ja, das denke ich auch. Also der Weg, wir müssen halt durch und wir werden sicherlich da uns auch gegen schützen. Ich denke mal, dass die Impfpflicht wahrscheinlich im Stadion bleibt. G2, G3, also ohne Maske, denke ich mal schon. Aber da können wir jetzt auch nur spekulieren, wie es im Endeffekt wird. Wissen wir nicht. Aber lass uns jetzt noch mal auf das letzte Thema zurückkommen. Und zwar betrifft dich das ja, es ist ja dein Baby sozusagen, dein Kind. Wir reden hier um die One World Charity e.V. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, also wenn du sagst, mein Kind, dann ist es so ein bisschen mehr, ich habe es adoptiert, weil ich habe es nicht zur Welt gebracht, sondern es gibt einen sehr, sehr rührigen und sehr, sehr lobenswerten Menschen, der diese One World Charity an mich herangetragen hat. Das ist Christoph Schäfer. Chris Schäfer hat vor einigen Jahren mich mal angesprochen und hat gesagt, du könntest du uns mal helfen. Wir haben hier eine Idee, wir wollen den Jugendschutz und Kinderförderung, Sportausbildung und so weiter, den wir im Fußball und im Motorsport machen, wollen wir auch mal zum Football bringen. Der ist selber begeisterter Zuschauer, hat als Lieblingsteam die New Orleans Saints und hat mich dann irgendwann mal angesprochen, ob ich ihm helfen kann. Und da habe ich dann gesagt, ja, was kann ich denn tun? Ja, wir würden gerne deine Reichweite benutzen, um ich weiß gar nicht mehr, was das damals war, irgendwie was zu verlosen oder zu versteigern. Und dann haben wir uns immer mehr unterhalten und haben gesagt, so, wenn wir jetzt was machen darüber und über den Football machen, dann können wir es natürlich auch mit dem Hintergedanken machen, den deutschen Football und den österreichischen Football und auch den Schweizer und italienischen Football, also überall, sagen wir, europäisch sozusagen zu denken, den Jugend- und Nachwuchsbereich zu fördern. Weil das ist, es gibt drei Säulen in der One World Charity. Das ist einmal der Tierschutz, der jetzt relativ neu mit dabei ist. Da haben wir also die Hilfe einer neuen Partnerin, die uns da sich um den Tierschutz kümmert. Dann haben wir die Jugendförderung und auch die Jugendausbildung. Und natürlich Ausbildung, Förderung, das hat auch Gesundheit miteinander zu tun. Und es hat auch damit zu tun, dass wir Gelegenheiten schaffen. Und diese Gelegenheiten habe ich dann quasi mit reingebracht, weil ich habe dann Carsten mit dazu geholt, also Carsten Spengemann. Wir haben als Schirmherrn dann ein paar Leute angesprochen und haben zum Beispiel Jakob Johnson Und Dominik Eberle und jetzt neuestens auch die Sam Brown-Brüder dabei. Wir haben noch mit Sandro Platzkummer, ein Österreicher, der bei den bei den Giants jetzt auch einen neuen Vertrag gerade bekommen hat. Wir haben mit Max Pircher einen Super Bowl-Sieger, der bei den LA Rams im Practice Squad war und jetzt auch einen Future Contract bekommen hat. Da sind also alles Leute dabei. Da haben wir Marken Sorcher, der natürlich auch, und der hat mich wirklich begeistert, weil der hat auch praktisch aus dem Stand raus, als ich ihn mal angesprochen habe, ob wir das nicht mal machen wollen, hat er sein Trikot, was er getragen hat im Spiel 49ers gegen die New Orleans Saints, das war so ein Shootout auch mit 45, 41, glaube ich, oder sowas, wo er gespielt hat und wo er auch seine Schramm da auf dem Trikot drauf hatte, hat er gleich zur Verfügung gestellt, hat gesagt, pass auf, das versteigern wir. Und der Erlös, habe ich dann gesagt, dann kannst du dir aussuchen, wo es hingeht. Und dann hat er gesagt, ich möchte jetzt gerne meinem Jugendverein, also den Franken Knights, stiften. Und da haben wir gesagt, super Idee, machen wir. Und da kamen über 3.300 Euro zusammen. Und die haben Carsten und ich dann quasi als Check den Franken Knights übergeben. An einem Wochenende, wo wir sowieso in München waren, sind wir dann nach Rothenburg gefahren, ob der Tauber. Und haben da das übergeben, haben seine Eltern getroffen, haben schöne Grüße ausgerichtet und so. Und das war eine sehr, sehr schöne Aktion. Zusätzlich verlosen und versteigern wir inzwischen auch eine ganze Menge andere Sachen. Wir haben zum Beispiel über Marc dann auch ein paar Schuhe von Jimmy Garoppolo bekommen, die er im Spiel getragen hat, mit Autogramm. Das war witzig, die hat ein Bekannter von mir ersteigert, ohne dass ich das wusste. Und der lebte im Vorort von Berlin hier in Teltow. Und dann habe ich dann mit Marc gedealt, habe gesagt, pass mal auf, schick die Schuhe zu mir. Und ich bringe sie ihm persönlich vorbei, ohne dass er es weiß. Und das hat super geklappt. Und das waren wie Kinderaugen an Weihnachten. Ja? Der Junge hat auch über 3.500 Euro dafür bezahlt, die wir natürlich dann in die Jugendförderung wiedergeben. Und jeder Beteiligte darf dann auch mal bestimmen, wo er mal wieder 1.000 Euro oder 2.000 Euro, zu welchem guten Zweck er das macht. Deshalb ist da eine ganze Menge passiert. Und wir haben als Höhepunkt dieses Jahr oder diese vergangene Saison zwei Tickets zum Super Bowl verlost. Und das war eine ganz tolle Aktion, weil wir gesagt haben, ersteigern ist immer das eine. Dann ist der Kreis der Teilnehmer relativ gering ab einer gewissen Summe. Mhm. Also haben wir eine offizielle Verlosung gemacht. Da haben wir uns die auch von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen genehmigen lassen als Tombola. Und jedes Los hat 5 Euro gekostet. Man konnte jeder so viel Lose kaufen, wie er wollte. Und dann war ein Pärchen aus Aachen, ein Zahnarztpärchen, mit dabei, die das Ding gewonnen haben. Und ich habe die ja selber dann drüben auch begleitet, ein bisschen in L.A. Und die haben im selben Hotel gewohnt wie wir. Und das waren Flug, Hotel und Tickets. Das war super. Und daraus haben wir über 20.000 Euro eingenommen, die wir jetzt dann wieder in Jugendteams und in Camps und in Ausbildungen und in Flag-Football-Programme von Schulen und auch von Vereinen stecken können. Und das liegt mir sehr am Herzen, weil ohne Nachwuchs ist der deutsche Footballsport, sagen wir mal, endlich. Und wir wollen natürlich, dass es nicht so schnell vorbeigeht. Deswegen haben wir da eine ganze Menge gemacht. Und ich habe mich inzwischen auch bereit erklärt, da ein bisschen mehr zu machen. Das heißt, ich bin jetzt im Vorstand der One World Charity mit tätig und kümmere mich dann quasi um die Organisation, dass es ein bisschen straffer wird, weil das hat bisher eigentlich war eine Ein-Mann-Bude. Hat der Chris Schäfer alles alleine gemacht und da ist natürlich auch das ein oder andere liegen geblieben. Da haben wir jetzt gerade die Zeit und die Möglichkeiten, das neu zu strukturieren, neu anzusetzen. Chris ist jetzt quasi in den operativen Bereich wieder zurückgegangen, also in den Day-by-Day-Business, macht ihn Geschäftsführer und ich werde als Vorstand da ein bisschen Augen drüber haben, dass wir neue Projekte schaffen, dass wir neue Partner finden und dass wir neue Organisationen dahin kriegen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich auch schon, dass wir jetzt zum Beispiel ein Projekt mit den New Orleans Saints angestoßen haben. Da haben wir eine 3-jährige Partnerschaft ausgemacht mit den Saints. Wir werden ab der kommenden Saison quasi fast zu jedem Spieltag verschiedene Aktionen haben, wo wir Tickets in einer 20er VIP-Loge verlosen, verschenken, verkaufen oder auch versteigern, je nachdem nach Anlass. Das wird unterschiedlich sein. Wir wollen natürlich allen möglichen Leuten auch mal die Gelegenheit geben, sowas zu machen. Und wir werden dann Reisen organisieren, weil das haben wir auch schon hingekriegt, dass wir eine der ersten Aktionen, die wir umgesetzt haben, war eine Reise zu Chris Isiala, als damals noch bei den Baltimore Ravens war. Da bin ich dann, weil ich frei hatte, dann auch quasi als Begleitperson und als Organisator mitgeflogen, weil einer muss sich ja darum kümmern, dass es auch funktioniert. Und hatte dann den Trip, dass wir Freitag früh in Berlin losgeflogen sind und Montagabend wieder da waren. Und zwischendurch waren wir in Baltimore, in Washington und waren noch einkaufen und hatten noch Chris Esiala getroffen zum Abendessen und waren dann beim Spiel und sind nach dem Spiel direkt wieder zum Flughafen gefahren und waren dann am Abend 24 Stunden später wieder zurück in Berlin. Ist ein Riesenaufwand, aber es war ein super Event. Ja, es hat allen Leuten wahnsinnig Spaß gemacht und das Tolle, es hat auch noch geholfen. Ja, also wir haben,
das ist das Wichtigste,
genau, wir decken immer die Kosten. Wir wollen natürlich den Leuten was bieten, aber wir wollen am Ende des Tages, geht's ja darum, auch Gutes zu tun und da sind alle anderen, sind da wirklich ehrenamtlich tätig, da gibt's keinen, der da irgendein Geld oder sonst irgendwas bekommt, sondern wir wollen dafür sorgen, dass wir den deutschen, österreichischen, italienischen, schweizerischen Football, wenn auch aus dem Umfeld noch was dazukommt, vielleicht auch Dänemark, Holland oder Skandinavien insgesamt, einfach nur eine Plattform bieten, dass da eine Möglichkeit gibt, das weiterzugehen. Und diese Geschichten mit New Orleans, die Geschichten mit den Spielern, die werden weitergehen, je nachdem, vielleicht schaffen wir jetzt auch Las Vegas, wo Jakob dann in Las Vegas gelandet ist, werden wir dann halt einfach demnächst noch weitere Events haben. Zusätzlich gibt das Ganze halt auch noch über Motorsport und auch im gewissen Bereich im Fußball. Ihr seht ja in dem, zum Beispiel in meinen Social Media Accounts, könnt ihr da immer mal reinschauen, was es da für Aktionen gibt. Und da gibt es auch einen Link, zum Beispiel bei meinem Instagram-Profil könnt ihr den Spenden-Tree euch angucken. Also das ist so ein, was gerade aktuell an Aktionen läuft. Zurzeit zum Beispiel, gerade ganz aktuell, gibt es einen Audi RS4 zu gewinnen. Wert rund 85.000 Euro. Also,
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, weil die Zuhörer hören jetzt wahrscheinlich, was Schuhe von Garoppolo, was T-Shirt von dem und RS4. Wo kann ich mitmachen? Wo kann ich die Lose kaufen?
Sagen wir euch ganz einfach mal, die Spendenseite der One World Charity findet ihr unter www.spenden-oneworld-charity.de. Das ist die Seite, wo alles losgeht. Und da gibt es dann immer die verschiedenen Aktionen. Wir haben zurzeit zum Beispiel die Verlosung des Fan-Package des FC Bayern. Das muss man sich allerdings ein bisschen beeilen, weil da geht es darum, dass man ein Trikot mit den Unterschriften von des FC Bayern bekommen kann, ein Trikot von Thomas Müller. Da gibt es auch Karten für das Spiel der Bayern gegen Borussia Dortmund am 23.04., also nächste Woche Samstag, zu gewinnen. Das heißt, das Ding muss man sich ein bisschen beeilen, läuft nicht mehr so lange. Da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Dann haben wir die Verlosung des RS4. Das gibt's also auch. Da kann man, gibt's schöne Bilder, kann man sich das Auto angucken und da kann man dann aussuchen, will ich ein Los kaufen, will ich zwei Lose kaufen oder so weiter. Da kostet ein Los zum Beispiel 5 Euro. Bei den Bayern gucke ich jetzt auch gerade mal, was kostet da ein Los? 1 Euro. Nicht schlecht. Ja, und alles das findet ihr also auf der Spendenseite. Man kann es sogar googeln.
Spenden
on One World Charity.
Ja, ich werde den Link auf jeden Fall mit an den Podcast runterpacken, damit die Leute dann auch gleich drauf gucken, weil, wie gesagt, ist halt eine schöne Möglichkeit. Und wer auch jetzt aktiv da mitmachen möchte, der kann auch auf der oneworld-charity.com Seite sich den Mitgliedsantrag runterladen.
Richtig.
Und kann dort auch aktiv werden. Das sind, glaube ich, 60 Euro im Jahr für ab 18, ne, ist das, glaube ich, für Erwachsene.
Genau, also das ist nur für Erwachsene. Das ist hat damit zu tun, dass wir dort natürlich, sagen wir mal, auch ein bisschen auf die Leute zurückgreifen möchten. Wer da Mitglied wird, darf unterstützen. Also die 60 Euro unterstützen uns auch schon. Wir wollen natürlich gerne auch aktive Leute haben, die sich damit einbringen möchten, die dann zum Beispiel sagen können, ich kann unterstützen im Organisatorischen oder ich habe jemanden, der sich um die Buchhaltung kümmern kann oder. Ja. Aber insgesamt ist es halt eine Unterstützungsmitgliedschaft und da kannst du dann halt generell auch förderndes Mitglied werden und auch Mitsprache haben, zum Beispiel, wer soll die Geschicke des Vereins leiten. Das ist wie in jedem ehrenamtlichen Verein im e.V., dass man dann halt Vorstandswahlen hat und Recht hier, wie nennt man sich das? Was für Berichte muss man da abgeben? Rechtschaffungsberichte oder so weiter? Naja, jedenfalls muss man da auch sagen, was man mit dem Geld gemacht hat. Und das passiert dann auch. Also da kriegt ihr auch eine 100%ige Transparenz. Mhm. Weil das ist das, was wir uns von vornherein auf die Fahne geschrieben haben, dass das Geld, was reingeht, natürlich, wenn was Geld kostet, wenn wir jetzt ein Trikot von den Bayern kaufen müssten, dann geben wir das Geld aus. Aber alles, was reingeht und übrig bleibt, geht 100% dann in die Stiftung beziehungsweise in die Vereine, wo wir dann sagen, wo es hingehen soll. Und da kann man sich ja auch mit einbringen. Also das ist jedenfalls immer gern gesehen.
Ist auf jeden Fall eine schöne Aktion.
Ja, finde ich auch.
Naja, es hilft halt wirklich, den Sport halt ein bisschen größer zu machen. Es gibt gerade im Football, die Ausrüstung ist halt nicht günstig. Und wenn man dann halt wirklich Familien hilft oder den Leuten, die man dadurch unterstützen kann, gerade Vereine, wo was kaputt gegangen ist oder wenn, ich weiß ja nicht, inwiefern da solche Plätze kosten ja auch Geld. Es sind ja nicht nur große Summen, es sind ja auch manchmal kleine Summen, wenn irgendwie so ein Gerätehaus vielleicht mal renoviert werden muss oder ein Vereinshaus und der Verein kann das nicht aus der eigenen Tasche machen. So stelle ich mir das jedenfalls jetzt gerade vor.
Ja. Definitiv. Also es ist genau das. Wir können es halt, weil wir auch kleinteilig arbeiten. Habe ich jetzt zum Beispiel die Chance gehabt, den Mannschaften, wo ich selber aktiv war als Spieler, was Gutes zu tun und zu sagen, pass mal auf, jetzt dann 2.000 Euro für die Jugendförderung bei den Berlin Adlern oder 1.000 Euro für die Jugend der Spandauer Bulldogs. Das ist für die Mannschaften immer eine Hilfe. Also jeder Euro, der da zusätzlich reinkommt, ist natürlich klar, der hilft den Teams. Weil gerade, ich war bei den Bulldogs und habe mir das angeguckt und habe mit dem Detlef Voss, dem Präsidenten, da auch länger gesprochen, weil wir uns auch kennen. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, wie können wir denn helfen? Und er hat gesagt, das ist super, so eine Geldspende, weil damit gehen die dann halt zum Händler und kaufen Helme oder kaufen Schulterpads für die Leute, die sich das nicht leisten können, so wie du gerade angesprochen hast, damit sie einfach den Einstieg hinkriegen können, damit sie 4 Wochen lang Probetraining machen können, ohne dass sie selber in die tiefe Tasche greifen müssen, weil so unter 400, 500 Euro schaffst du es halt nicht, eine Football-Ausrüstung irgendwie mal zu bekommen. Eine Hilfe. Ne?
Es gibt ja auch, wie gesagt, sozial schwache Familien, die das halt sich auch nicht leisten können, sag ich mal so. Aber dafür sollen ja die Kinder nicht leiden oder zurückstecken, dass sie sagen, okay, ich kann jetzt kein Football spielen, weil meine Eltern sich den Helm nicht leisten können, weil sie sich die Shoulderpads nicht leisten können. Und da ist es natürlich schön, wenn das Verein sagt, okay, pass auf, wir haben aber hier Leihhelme, Leihpads, die kannst du nehmen. Musst jetzt nicht, weil deine Eltern sich das nicht leisten können oder aus welchen Gründen auch immer, musst du jetzt da oder sollst du jetzt kein Football spielen können.
Genau.
Ja, und das ist halt
genau
immer
das
so.
Ist das Ziel.
Und das finde ich halt sehr schön, weil nur dadurch wächst halt der Sport, ne?
Richtig, ja.
Und wie man, also oder wie wir es auch schon sagen.
Sehr große Herzensangelegenheit.
Ja. Und das haben wir ja auch in Los Angeles gesehen, wie viele Leute auch bei dem Fantreffen dabei waren, hier aus Berlin und auch aus den anderen Umgebungen, die jetzt zum Super Bowl gefahren sind, beziehungsweise auch zu den Fanpartys, wo ihr da mit den Jungs für die One World Charity das Fantreffen organisiert habt.
Das war ordentlich, muss ich auch sagen. Also ich habe mich fast schon erschrocken, als ich in die Hotellobby gekommen bin und gesehen habe, wie viele Leute da schon standen, bevor es losgegangen ist. Also wir hatten es ja um 16 Uhr angesetzt, dass die Spieler da sind. 17 Uhr wollte die Autogrammstunde anfangen. Die ersten Fans waren da, bevor die Spieler da waren. Und die hatten den kürzesten Anreiseweg, die Spieler, weil die im selben Hotel gewohnt haben. Also kann man sich schon vorstellen. Und wir hatten nachher, ich hatte das große Vergnügen, in meinem zweiten Koffer, den ich mitgeschleppt habe, 90 Footbälle dabei zu haben und so eine Mini-Footbälle. Und die waren natürlich alle, damit ich sie unterkriege, auch nicht aufgepumpt. Ich dachte mir, ich kann ja vor Ort mir schnell so eine elektrische Pumpe besorgen, so einen Kompressor und ein Hotel hat sowas oder ein Verein hat sowas. Nee, war nichts. Ich musste dann loslaufen zum Sportartikelladen. Bin dann mit Carsten zusammen in Gegenden in L.A. unterwegs gewesen, wo ich nachts nicht hingefahren wäre. Tagsüber sind wir sehr schnell gefahren, damit wir durchkommen. Und haben dann eine manuelle Luftpumpe gefunden, die doppelt so groß wie ein Bleistift war. Und dann durfte ich die ganzen 90 Bälle in meinem Zimmer sitzend aufpumpen und sagen, so, ich habe ein bisschen Handarbeit gemacht. Und durfte die dann rausgeben. Das hat nicht lange gedauert, weil wir gesagt haben, jeder bitte einen Ball, darauf könnt ihr euch unterschreiben lassen. Hat nicht lange gedauert, dann waren die Bälle weg. Und es waren, glaube ich, doppelt so viele Menschen da wie Bälle, die wir zur Verfügung hatten. Und trotzdem waren die alle sehr, sehr freundlich, alle sehr, sehr nett und hatten selber noch Utensilien dabei, die unterschrieben werden konnten. Und das war natürlich auch klasse. Ich meine, wo hat man mal die Gelegenheit, also in Deutschland sowieso kaum, aber aktuelle Spieler aus der NFL, die auch noch deine Sprache verstehen, sich mit denen zu unterhalten, mit denen Fotos zu machen und Autogramme von denen zu bekommen. Und wir hatten, wir haben es ja dann auch gepostet, wer da alles mit dabei war. Ich glaube, es waren einige, also die beiden Stan Brown-Brüder, Jakob waren und Marc waren ja aktuelle Spieler. Also das waren ja Leute, die im Kader gestanden haben und gespielt haben. Und mit Dominik und auch mit Sandro waren da halt noch welche dabei, die quasi auf dem Sprung jederzeit da waren und trotzdem halt dieses Geschäft NFL ja auch schon mitbekommen haben. Und was keiner gesehen hat, dass der dritte St. Brown-Bruder, Osiris, auch mit dabei war, der hat sich aber noch nicht getraut. Der hat gesagt, ich bin noch College-Student und ich stelle mich nicht mit dazu. Ich schreibe noch keine Autogramme, das mache ich erst, wenn ich dann in der Liga bin.
Genau, wenn ich aber meinen großen Vertrag unterschrieben habe.
Genau, es war ein toller Abend. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Die Eltern von den St. Browns waren auch mit da, weil die leben ja in Kalifornien, in der Nähe von L.A. Und das hat mir also selber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann war das also neben dem eigentlichen Event-Spiel, Super Bowl, in diesem tollen neuen Stadion, war das so der Moment, wo ich wirklich am meisten das Grinsen auf den Lippen hatte oder im Gesicht hatte und so gesagt habe, Mensch, da hat sich das aber wirklich gelohnt.
Das freut mich zu hören. Also da wird es dann sicherlich auch in Zukunft wieder solche Events geben, die dann halt
das so hoffe gute, ich sehr stark, genau. Ja.
Super, Roman, wir sind fertig nach einer Stunde und 20 Minuten.
Nach wieder so lange, ja.
Na gut, das war diesmal kürzer als mit Carsten, aber Carsten musste ja auch los, deshalb. Aber es ist ja immer wieder schön mit dir. Und die Hörer freuen sich ja auch immer, wenn sie dich hören und du dann aus den Nähkästchen plauderst. Was gibt's Neues? Was ist im Plan?
Freut mich sehr, ja. Freut mich sehr zu hören. Und einen kleinen Hinweis habe ich noch, weil du wirst die Sendung ja relativ bald jetzt oder den Podcast relativ bald online stellen. Heute ist ja, wir können es ja sagen, wir nehmen am Mittwoch auf. Am 30.04. gibt es mal wieder Gelegenheit, sich mit Football zu treffen, weil die
ich LA Rams. Da fällt mir noch was ein, aber gut, es ist, glaube ich, ausverkauft. Ne? Am 29.04. ist ja.
Das ist ausverkauft, ja.
Ist da ja hast du auch, recht. Da müssen wir jetzt mal drauf kommen. Und zwar, wird es denn nur in Hamburg stattfinden oder kommt ihr auch nach München, nach Berlin?
Also noch jetzt mal hast du mich so weit, dass ich es natürlich, richtig erzählen muss.
Ja.
Also du hast recht, am 29.04. wird es in Hamburg eine Live-Aufzeichnung vor Publikum des Podcasts Die Pille für den Mann geben. Der wird ja normalerweise von Carsten und Mike stattfinden.
Mike Stiefelhagen, genau.
Genau. Und wir werden es diesmal so machen, dass wir live in Hamburg sind. Ob Mike dazukommen kann, weiß ich noch nicht so genau, weil er hat natürlich auch noch ein paar Verpflichtungen bei RAN, die außerhalb des Footballs liegen. Also aber er wird auf jeden Fall irgendwie mit dabei sein.
Also Carsten hat, also ich habe den Monitor gesehen, also er ist ja irgendwo im Süden. Und Mike hat mir gesagt, er ist dabei, aber auf dem Monitor. Und Carsten hat einen Monitor bestellt, der ist, glaube ich, 3x4 Meter groß.
Also so wie meiner zu Hause.
Also er wird dabei sein, aber halt auf dem Monitor. So habe ich das.
Ich werde auch dabei sein, allerdings live vor Ort. Genau. Und das ist ein Start sozusagen oder ein Versuch. Man muss natürlich auch gucken, wie das umsetzbar ist, weil es soll ja trotzdem immer noch ein Live-Podcast sein. Und der dann aufgezeichnet wird, live on tape quasi, und die Leute das dann auch abrufen können später. Also der Podcast Pille für den Mann wird natürlich weiter so bestehen bleiben. Die Idee ist natürlich, das nicht nur einmalig zu machen, aber wir können noch nicht jetzt schon sagen, wir sind dann und dann an diesem Ort. Es wird auch die Konstellation muss man natürlich dann dementsprechend immer schauen, weil ihr wisst es ja, Freiberufler müssen ja immer sehen, wo sie bleiben. Und am Ende des Tages habe ich auch einen ganz normalen Job, wo ich Montag bis Freitag arbeiten gehe und dann eine Firma zu führen habe und dann hoffentlich natürlich auch genug über mein Hobby noch nebenbei sprechen zu können. dann wird das eher Richtung Herbst gehen, dass wir dann hoffentlich noch mal ein paar Termine und ein paar Locations finden, wo das Ganze wiederholt werden kann und erneut stattfinden kann. Also das ist der Plan. Man muss jetzt gucken, wie es am 29. läuft, ob das umsetzbar ist, ob das so umsetzbar ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der gute Carsten und auch Mike, die ja da federführend sind, weil ich bin ja nur Gast, da dann weiterhin auch solche Sachen weiterplanen. Also das wird auf jeden Fall kommen. Der 29., da wird es bestimmt auch sehr, sehr lustig. Also das kann ich mir sehr vorstellen. Weil wenn da so drei so eine verrückten Typen über Football quatschen, dann wird da auch eine Menge bei Blödsinn bei rauskommen. Aber es gibt auch am 30.04. noch die Gelegenheit, da gibt es ein Fanclub-Treffen der LA Rams in der Nähe von Kassel. Da gibt es ja die den Rams-Fanclub, der das organisiert hat. Das soll allerdings nicht nur ein reiner Event der LA Rams sein, sondern die haben mir eigentlich auch gesagt, dass sie gerne noch außerhalb von den Rams leben sozusagen, ein paar Spieler, Leute, Gäste gern mit dabei haben. Und das wäre schön, wenn das klappt. Schaut doch mal bei Twitter bei Rams Germany e.V., den Fanclubs der LA Rams vorbei, weil da bin ich auch zu Gast und da wird man einen ganzen Abend lang ganz in Ruhe über Football quatschen können, mich treffen können und natürlich auch viele, viele Football-Begeisterte. Vielleicht hat der ein oder andere, der in der Nähe von Kassel lebt oder eine Möglichkeit hat, da hinzukommen, dann auch die Gelegenheit, dass wir uns da mal sehen. Und ansonsten gibt es natürlich demnächst in Deutschland natürlich auch viele, viele Footballspiele, die wir dann, denke ich mal, auch der ein oder andere besuchen werden. Also da haben wir dann auch einen schönen Football-Sommer vor uns, der dann in den NFL-Herbst übergeht. Da freue ich mich schon drauf.
Machst du denn wieder kommentatorenmäßig was für die GFL?
Weiß ich noch nicht genau.
Für die Adler oder für einen anderen? Weißt du noch nicht?
Weiß ich noch nicht genau, weil das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich in der NFL-Zeit alles gebündelt ist und man da eigentlich zu nichts kommt. Also da ist auch das Privatleben relativ niedrig angesiedelt. Aber trotzdem probiere ich natürlich so bei dem ein oder anderen Spiel dabei zu sein. Aber dieses Jahr kann es durchaus sein, dass mein Fokus auch mal ein bisschen auf Erholung liegt und ich vielleicht das ein oder andere Spiel nur von der Ferne aus sehe, weil ich dann gerade mal im Urlaub bin oder sowas. Aber ich werde bestimmt auch das ein oder andere Mal da sein, vielleicht auch das ein oder andere GFL-Spiel kommentieren, das weiß ich noch nicht, wird sich ergeben, werden wir sehen. Auf jeden Fall probiere ich natürlich so oft wie möglich bei meinen Adlern dabei zu sein und ansonsten freue ich mich darauf, dass es ein schöner Sommer wird und vielleicht auch mal die ein oder andere Golfrunde eingestreut wird und dann das ein oder andere Footballspiel. Also von daher, ich bin flexibel, mal schauen, was da so kommt.
Super. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und ja, ich sage zu meinen Zuhörern, wie gesagt, folgt dem Roman auf Twitter, auf Instagram für Infos, auch auf Facebook. Dann werdet ihr nichts verpassen.
Gute Idee.